Ich nehme mal an, und du hast es in der Einleitung eh gesagt, es geht eher um die transkatheter-aortic valve implantation, denn als um minimalinvasive Aortenklappenersatz. Ich habe aber das genauso verstanden, wie du es in den Einleitungsworten jetzt gerade gemeint hast, dass ich werde versuchen, einen Bogen zu spannen, was sich in den letzten Jahren in der Herzchirurgie am Beispiel der Aortenklappen Sanierung getan hat und wohin die Reise gegangen ist, wohin sie gehen wird, bleibt naturgemäß immer eine Form von Spekulation. Chirurgie ist natürlich wesentlich invasiver als Anästhesie, obwohl wir beide oder alle beide unsere Fachgebiete grundsätzlich einmal in den Körper radikal eindringen, ob es jetzt ein Katheter ist oder ein Skalpell. Bleibt eigentlich gleich. Es ist immer der Tatbestand der Körperverletzung, wenn der Patient nicht zustimmt. Wir haben über die Jahrzehnte natürlich gelernt, dass man das Brustbein nicht mehr rabiat aufspreizen muss, sondern haben uns auch getraut, dann mal kleinere Hautschnitte zu machen. Im Laufe der Zeit sind die noch kleiner geworden. Und wir wissen mittlerweile, dass wir routinemäßig Patienten mit einer Aortenklappenpathologie über einen minimalen Zugang, sei es jetzt eine obere Hemisternotomie, wo das Brustbein nicht mehr komplett gespalten wird, oder über eine Thorakotomie operieren können. Wir brauchen nur mehr dieses Zielgebiet und können die Patienten schonender operieren. Ist es wirklich schonender? Da stehen wir vor dem bereits ersten Problem, dass die Definition eigentlich nicht existiert und wenn überhaupt sehr unscharf ist. Jeder von uns, fragen Sie 10 Chirurgen, wahrscheinlich ist das in der Anästhesie das Gleiche, versteht unter minimalinvasiv etwas komplett anderes. Und gerade in der Herzchirurgie ist es so schwierig, denn Herzchirurgie bedingt eigentlich einen sehr hohen technischen Aufwand, primär die Herz-Lungen-Maschine. Und dann stellt sich die Frage natürlich, ein Eingriff nur deswegen minimalinvasiver, weil der Patient nur mehr 6 cm Hautnaht nach der Operation hat, aber das gesamte komplette Spektrum der Technik trotzdem verwendet wird. Wir wissen, dass dem bis zu einem gewissen Grad schon so ist, weil durch die Reduktion des Traumas und der Wundfläche natürlich auch alle inflammatorischen und sonstigen Prozesse anders und geringer ablaufen. Wir wissen, dass wir gute Resultate damit haben und mit einer minimalinvasiven Zugang exzellente Überlebensraten produzieren können. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, und das ist etwas, was vor allem die Patienten immer glauben, diese Verknüpfung, ein minimalinvasives oder nichtinvasives im Extremfall Behandlungsverfahren ist nicht zwangsläufig und automatisch mit einem geringeren Risiko vergesellschaftet. Das ist ein Konnex, der sich leider bedingt natürlich auch durch unser Zutun in den Köpfen festgesetzt hat. Und viele Patienten glauben, nur weil der Hautschnitt kleiner ist, nur weil jetzt kein Hautschnitt mehr ist, sondern nur mehr eine Punktion, ist jetzt plötzlich das Risiko, bei einer Intervention sterben zu können, nicht mehr vorhanden. Das ist grundsätzlich einmal falsch, weil man natürlich bei reduzierterem Eingriff teilweise auch Sicherheitsnetze verlassen muss, die durchaus auch ein Problem darstellen können. Ich möchte einen zweiten Aspekt einbringen. Wir können es auch betrachten von der Sichtweise, ist ein minimalinvasiver Eingriff eine fakultative Möglichkeit oder eine Notwendigkeit? Ein klassisches Beispiel für einen fakultativen, minimalinvasiven Eingriff wäre zum Beispiel die Venenentnahme für einen Bypass. Selbstverständlich können wir das endoskopisch machen, wir müssen es aber nicht machen, weil wir können denselben Effekt erzielen, wenn wir das Bein komplett aufschneiden und die Vene entnehmen. Hier geht es primär darum, das Trauma und so hoffen wir auch, die Komplikationen zu verhindern. Es gibt aber eine andere Gruppe von sogenannten minimalinvasiven Eingriffen. Das sind jene, bei denen die Minimalinvasivität eine unabdingbare Voraussetzung ist, um diesen Patienten überhaupt einer Behandlung zuzuführen. Denken Sie an Patienten mit höchstgradig verkalkter Aorta ascendens, bei der Sie die Aorta nicht abklemmen können, daher das Herz nicht stilllegen können. Wir sind auf der Suche gewesen, wie wir diese Patienten trotzdem, wenn sie nicht kardiologisch intervenierbar waren, mit einem Bypass versorgen können. Und daraus hat sich die Off-Pump-Chirurgie entwickelt, also jene Chirurgie, wo am schlagenden Herzen nur das Areal, wo die Anastomose angelegt werden muss, stillgelegt wird, damit wir so auch Bypass-Bypässe anlegen können. Das ist eine Methode, die für ganz spezielle Patienten die einzige Alternative darstellt. Und in dieselbe Kerbe schlägt jetzt mein Thema, die sogenannten Transkatheter-Aortenklappen-Implantation oder genannt TAVI, die eigentlich aus dieser Überlegung heraus erfunden, entwickelt wurden, in der Verzweiflung, dass es Patienten gibt, für die wir keine andere therapeutische Option hatten, weil wir gemeint haben, dass sie für einen herkömmlichen chirurgischen Eingriff eine zu große Komplexität aufweisen, zu viele Risikofaktoren oder technische Unmöglichkeiten darstellen, sodass wir diese Patienten nie behandeln konnten. Und aus dieser Überlegung ist die Transkatheter-Technologie erfunden worden. Was ist das Besondere daran? Der konventionelle Aortenklappenersatz, auf welchem Zugangsweg auch immer und mit welchem Hautschnittgröße auch immer, ist, wie der Name schon sagt, ein kompletter Ersatz der eigenen Aortenklappe. Es wird die gesamte Aortenklappe mit all ihrem Kalk, der durchaus blumenkohlartig, exophytisch aussehen kann, herausgeschnitten, der gesamte Situs von Kalk befreit, gereinigt und in diese Höhle gewissermaßen die neue Klappe eingesetzt. Im Gegensatz dazu ist die Transkatheter-Implantation eine Implantation, will heißen, die native Klappe, auch definitionsgemäß, bleibt in situ und drinnen. Was hat das für Auswirkungen? Sie können sich vorstellen, dass es eine andere Auswirkung hat bei diesen Patienten, wo sie zwar eine Aortenklappenstenose haben, aber noch nicht so viel, extrem viel Kalk drauf ist, während bei diesen Patienten, wo es wirklich eine Kalkmasse ist, mit solchen Kalkgebirgen, die, wenn man sie angreifen, auch zerfallen können, eine andere Konsequenz hat. Weil was macht die Aortenklappenimplantation? Innerhalb dieser Klappe, Sie sehen es hier auf einem pathologischen Präparat, wird ein Stentgerüst mit der Klappe drinnen entfaltet und drängt alles, was an Kalk und alles, was an eigener Klappe vorhanden ist, nach außen mit allen potenziellen Konsequenzen. Klassische Patienten, die anderwertig nicht oder nur sehr schwer oder mit einem hohen Risiko operabel sind, sind jene, die eine massive Verkalkung der gesamten Aorta haben. Wir können diese Patienten auch operieren. Hier ein Beispiel von dieser Patientin, wo ich praktisch die gesamte Kalk aus der Aszenens entfernt habe, um überhaupt da dazu zu kommen und dann die Klappe zu ersetzen. Aber wir wissen, dass die natürlich ein sehr, sehr hohes intraoperatives Risiko haben. Kurz ein paar Worte, wie schaut diese Technologie aus? Ich habe es schon kurz erwähnt, im Wesentlichen handelt es sich um ein Stentgerüst, in dem eine biologische Klappen, die Klappensegeln eingenäht sind. Das Stentgerüst kann je nach Hersteller und je nach Philosophie ein selbst expandierender Stent sein. In den meisten Fällen, zumindest bei uns in Österreich, ist es ein ballonexpandierender Stent. Diese Klappe wird dann in einem ersten Schritt zunächst gecrimpt, also zusammengedrückt auf einen Durchmesser, sodass er durch eine 16 bzw. 18 French Schleuse durchpassen kann, wird dann in der eigenen Klappe positioniert und durch Aufblasen des Ballons wieder explantiert und damit verankert. Der Zugangsweg ist zum einen über die linke Ventrikelspitze, über eine Minithorakotomie, das nennt sich dann transapikale Implantation, oder über einen transfemoralen Zugang, also über die Leistengefäße, wo der Katheter ähnlich wie beim Herzkatheter über die gesamte Aorta ascendens, über den Bogen bis in die Klappe eingebracht wird und so die Aortenklappe implantiert wird. Um das bewerkstelligen zu können, muss man trotzdem in dieser Phase in den meisten Fällen das Herz zunächst am Auswurf hindern, also Bei allen diesen Patienten werden Schrittmacherdrähte gelegt. Das Herz wird tachykardial gepaced bei etwa 160-80 Schlägen pro Minute. Es wird gewartet, bis kein Auswurf mehr vorhanden ist. Und dann kann man diesen Ballon aufblasen. Würde man das am schlagenden Herzen machen, hat man das Risiko, dass durch den Herzschlag der Ballon ähnlich einem Segel mitgeschwemmt wird und die Klappe nicht an der korrekten Position platzierbar ist. Sie sehen hier, wie das an Live-Bildern aussieht, sehr schön immer zu sehen am dreidimensionalen Echo. Prinzipiell wird die Prozedur unter Durchleuchtung durchgeführt, es wird gepaced, der Pacer wird abgeschalten und das Herz beginnt dann nachher wieder regulär zu schlagen und die Klappe ist in der nativen Position, in der korrekten Position implantiert und auch dicht und funktionsfähig. Nun behandeln wir mit dieser Methode natürlich Patienten, die ein sehr, sehr hohes Risiko haben. Wir haben in der Herzchirurgie ein paar Risikoscores, anhand denen wir hinkend, aber wir haben keine besseren Tools, ein bisschen das Risiko des individuellen Patienten abschätzen können. Das ist der sogenannte Euroscore, der bei diesen Patienten erklecklich hoch ist. 35 heißt, der Patient hat ein 35-prozentiges Risiko bei oder im Rahmen der Operation innerhalb der ersten 30 Tage sterben zu können. Das ist in der Herzchirurgie ein sehr hohes Risiko. Wir wissen, ein kurzer Einschub, der Euroscore ist nur ein Hilfsmittel und überschätzt die Sterblichkeit, weil er eigentlich nicht für diese Klappenpatienten entwickelt wurde und auch nicht validiert ist. Aber trotzdem sind diese Patienten, haben ein hohes intra- oder perioperatives Risiko. Sie sehen, 8% 30-Tages-Mortalität in unserer Kohorte ist relativ hoch, ist aber international ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil es doch also die Sterblichkeit sicherlich halbiert in diesen Patienten. Wir werden wahrscheinlich eine Spur niedriger liegen. Ich habe nur der Ordnung halber uns auch unsere ersten Patienten inkludiert. Wir waren in Wien eines der ersten drei Zentren europaweit, die diese Methode verwendet haben und haben hier auch viel Lehrgeld und Blut gezahlt, dementsprechend auch viele Komplikationen in der Anfangsphase gehabt. Wie schaut es mit den Nebenwirkungen aus, wenn man in die Aortenklappe so ein Stentgerüst einpflanzt, hat man immer ein gewisses Risiko, dass man einen AV-Block produzieren kann, weil unterhalb der Aortenklappe das Reizleitungssystem verläuft. Hier geht es primär auch um die Positionierung des Stent-Frames. Wenn sie etwas zu tief sind, haben sie ein höheres Risiko. Speziell ich tendiere seit Anbeginn aus diesen Überlegungen zu einer sehr hohen Implantation. Dementsprechend haben wir auch eine sehr, sehr niedrige Schrittmacherrate von 2% in etwa. Interessanterweise haben die Patienten trotz dieser ganzen Kalkformationen, das war etwas, was wir gelernt haben, Erklärung dafür habe ich allerdings keine, eine erstaunlich niedrige Schlaganfallsrate. Wenn man sich immer wieder vorstellt, wenn man dann bei anderen Patienten die Aortenklappe selbst zieht, was da mit dem Kalk passiert, ist es umso erstaunlicher, dass wenn man da einen Ballon aufbläst, dass da nicht mehr Kalkbröseln wegfliegen. Die Schlaganfallrate ist, wie gesagt, sehr, sehr niedrig eigentlich mit 3,3%. Ein weiteres Problem ist, dass der Stent selbst natürlich zirkulär aufgeht, die Kalkmassen aber irregulär sind. Das heißt, sie werden keine hundertprozentige Abdichtung in manchen Patienten erzielen und dementsprechend haben sie ein Risiko der paravalvulären Leckage, also dass neben der Klappe Blut zurückströmt. Das ist mit vielen Tricks auch ein bisschen verhinderbar. Wir haben eine sehr, sehr niedrige paravalvuläre Leckrate von 70%, die praktisch keine Leckage haben. Tendenziell oversizen wir, also wir diese Klappen, also wir geben tendenziell ein bisschen größere Klappen hinein als gemessen. Dass die paravalvuläre Leckage nicht nur so ein Nebeneffekt ist, sondern dass es auch massive Konsequenzen hat, wissen wir schon seit langem. Hier ein Beispiel davon. Selbst wenn Sie milde paravalvuläre Leckagen haben, hat das einen signifikanten Einfluss auf das Langzeitüberleben in diesen Patienten, ist daher nicht zu unterschätzen. Die neuen Klappengenerationen haben sich diesem Problem schon gewidmet und mit den neuen Klappen, die wir jetzt zur Verfügung haben, scheint es auch so zu sein, gibt noch keine Langzeitdaten dazu, dass die Rate an paravalvulären Leckagen auch deutlich geringer geworden ist. So kurz einmal zusammengefasst kann man sagen, dass die TAVI, also die Transkatheter-unterstützte Aortenklappenimplantation für in Hochrisikopatienten sicherlich ein gutes Therapieverfahren ist, wenn wir wirklich Hochrisikopatienten verwenden oder auswählen. Wir haben uns da in der Vergangenheit sehr, sehr weit hinausgelehnt. Sie sehen hier Balken, die bis auf 60, 70, 80% kalkuliertes Risiko geht. Das ist manchmal auch nicht vernünftig, aber im Prinzip ist es eine gute Methode. Wir haben auch gute 30-Tages-Ergebnisse. Nicht deswegen, weil wir erstens natürlich viel gelernt haben, die Prozedur schon sehr standardisiert ist und auch natürlich die Intensivmedizin ihren positiven Effekt dazu beiträgt. Kaum ein Patient stirbt innerhalb der 30 Tage, aber wir behandeln hochkomplexe Patienten mit teilweise Malignomen, teilweise mit Leberinsuffizienz etc., sodass wir doch viele Patienten oder relativ viele Patienten nach einem Jahr verlieren. Da ist natürlich die Frage der Indikationsstellung. Jetzt komme ich auf die im Programm Thema geschriebene Aktion und Reaktion. Ich würde das zusammenfassen. Das ist für die TAVI ist für mich ein Beispiel, wie in einem Bereich der Medizin eine neue Technologie auf den Markt kommt und dann aus vielen verschiedenen Gründen ein unglaublicher Boom einsetzt. Sie erinnern sich, primär entwickelt für Hochrisikopatienten. Bedingt durch einen extremen Druck der Industrie, die viel, viel Geld in die Hand genommen hat und die Prozedur sehr gepusht hat. Mehrere Firmen sind darauf aufgesprungen, sodass es einen ordentlichen Wettkampf mitgegeben hat. Und bedingt durch die Tatsache, dass das auch noch eine Therapie ist, die im Grenzbereich zwischen zwei verschiedenen Fachdisziplinen liegt. Also sowohl in der Herzchirurgie als auch in der Kardiologie kam da jetzt noch mehr Kompetition zutage, weil plötzlich die Kardiologen gewittert haben, jetzt können wir Aortenklappenstenosen selber behandeln und brauchen sie nicht mehr zum Herzchirurgen schicken. Und das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst mit einem extremen Hype, der die Spitze bekommen hat, letztlich in Deutschland, wieder aus einer ganz anderen Überlegung heraus, weil in Deutschland das Refinanzierungssystem dergestalt verändert wurde, dass man plötzlich mit einer TAVI-Prozedur als Krankenhaus Geld verdienen konnte. Und dann hat es Kliniken gegeben, wo nicht der Kardiologe und nicht der Chirurg auf die Idee gekommen ist, dass er jetzt das auch machen möchte, sondern der Spitalsbetreiber und der Ökonom ist auf sie zugetreten und hat gesagt, macht TAVIs, möglichst viele, weil damit können wir Geld verdienen. Mit dem Effekt, dass in Deutschland natürlich die Inklusionskriterien, die ursprünglich im Raum standen, völlig pulverisiert sind. Also Hochrisikopatienten werden dort nur mehr kaum gemacht. Das ist eigentlich schon im mittleren und Niedrigrisikobereich, ohne Kenntnis der Langzeitergebnisse, ohne Kenntnis der Wertigkeit dieser Prozedur, muss man sehr, sehr kritisch betrachten. Umgekehrt gibt es uns natürlich eine großartige Chance, weil hätten wir diese Daten nicht, dann würden wir wahrscheinlich keine Langzeitergebnisse in suffizienter Form bekommen, weil wenn man diese Prozedur natürlich nur in Hochrisiko 85-Jährigen macht, dann wird man nie 20-Jahres-Ergebnisse haben. So ist alles in der Medizin immer positiv oder auch negativ zu sehen. Man muss es nur sozusagen ins richtige Licht rücken. Und in diesem Zusammenhang ist es eine der vielleicht wesentlichsten Dinge aus meiner Sicht, dass sich die Fachgesellschaften der Kardiologie und Herzchirurgie in Deutschland zwar mit einem sehr mühsamen, über viele Jahre lang dauernden Prozess darauf verständigt haben, dass sie ein gemeinsames Aortenklappenregister aufbauen. Also ein Register, wo in das alle Patienten eingeschlossen werden, die mit welcher Methode auch immer an der Aortenklappe behandelt werden, sei es Transkatheterklappe, welcher Zugang auch immer, transapikal, transfemoral, klassischer Aortenklappenersatz etc. Das war ein großer Aufwand, weil in Deutschland die Struktur der Qualitätssicherung eigentlich in dieser Form nicht existiert hat. Da haben wir in Österreich ein bisschen ein anderes System, zumindest auf Seiten der Herzchirurgie, weil wir seit einigen Jahren durch das BIC auch die gesetzliche Verpflichtung haben, Qualitätssicherung zu betreiben, und wir erfassen alle herzchirurgischen Patienten, also Bypass, Mitralklappe, Aorten, alles in diesem Register, was auch qualitätsgesichert und auditiert wird und vom BIC dann anonymisiert sozusagen ausgewertet wird. Auf kardiologischer Seite gibt es das nicht. Momentan arbeite ich daran, das zu implementieren, dass wir ein ähnliches Register auch in Österreich stemmen können, aber auch das beschäftigt mich jetzt schon seit gut 2 Jahren. Wie auch immer, also in Deutschland gibt es dieses Register, Deutschland ist 10-mal so groß, wir haben daher die Chance, eine unglaubliche Masse an Patienten hier zu haben. Enrollment war 2011, es haben noch nicht alle Zentren mitgemacht, in diesem Zeitraum mittlerweile fast, und das Gute auch ist, es gibt fast eine lückenlose Ein-Jahres-Follow-up. Und was ist das Interessante? Jetzt einmal nur nicht risikostratifiziert. Hellrot ist immer der konventionelle chirurgische Aortenklappenersatz, dunkelrot Aortenklappenersatz plus Bypass, und blau sind die Transkatheterklappen, hellblau transfemoral und dunkelblau transapikal. Signifikanter Unterschied, wobei das natürlich jetzt kein fairer Vergleich ist, weil man ja mutmaßen muss oder auch sicher tun muss, dass also in der Transkatheter-Szenario wesentlich riskantere Patienten inkludiert sind. Daher eine Aufschlüsselung. Sie sehen hier jetzt 4 Tabellen. Niedrigrisikopatienten mit einem Euroscore unter 10, 10 bis 20, 20 bis 30, über 30. Und was man schon auf den ersten Blick sieht, also Niedrigrisiko gibt es im Prinzip überhaupt kein Thema, weil hier ist in allen Bereichen bis unter 20 der chirurgische Aortenklappenersatz signifikant besser jeder anderen Methode. In der Patientenkohorte 20 bis 30 ist das im Wesentlichen genauso noch vorhanden. Sie sehen hier Aortenklappenersatz versus transapikal. Bei transfemoral ist es ähnlich, wobei sich da noch zeigen wird, ein Jahr ist relativ kurz. Einzig in der wirklich Hochrisikopatientenkohorte ist es so, dass die Prozeduren im Wesentlichen gleichwertig sind. Auch nicht besser, aber gleichwertig. War für mich oder für uns Chirurgen insofern erstaunlich. Das haben wir erwartet aus unserer Erfahrung. Das habe ich eigentlich nicht erwartet, weil da hätte ich eigentlich erwartet, dass die Chirurgie schlechter abschneidet. Warum das so ist, ist Spekulation. Können viele, viele Faktoren sein. Da ist sicherlich auch noch nicht das letzte Kapitel geschrieben. Sie haben gehört, viele Zentren haben damit begonnen. Viele Zentren haben damit begonnen, die keine Herzchirurgie im Haus haben, was ganz schlecht ist, entgegen der Empfehlungen der Fachgesellschaften, ohne Backup. Die Disziplin ist relativ jung, ist natürlich ein Nachteil in der Herzchirurgie. Wir betreiben das seit mehreren Jahrzehnten, daher kann da durchaus auch ein Einflussfaktor sein. Die nächsten Jahre werden das zeigen. Wie schaut es aus mit den Komorbiditäten dahinter? Schauen wir uns die Pacemaker-Rate an. Chirurgischer Aortenklappenersatz versus Transkatheterimplantation, wobei beachten Sie wieder, das ist eine Gesamtkohorte, und in allen diesen Dingen muss man immer betrachten, es gibt Zentren, die das eine besser können und die das andere besser können. Und man muss einfach in die, man kann nie Gesamtdaten eigentlich herziehen. Ich habe Ihnen vorher gezeigt, unsere Schrittmacherrate, die deutlich geringer ist. Also wir würden uns da auch nicht drinnen wiederfinden. Wie schaut die Schlaganfallrate aus? Die ist im Wesentlichen gleich, wobei trotzdem ein bisschen höher in der Transkatheterklappengruppe. Letztes Wort, Nyha-Klassifikation, auch das nicht ganz fair, weil das jetzt nicht risikostratifiziert ist, Faktum ist, aber auch nur weil ein Patient das Brustbein gespalten bekommt oder eine obere Hemisternotomie hat, bedeutet das noch nicht, dass er nicht nach einem Jahr, und das ist ja letztlich das Wesentliche, nicht auch eine entsprechende Lebensqualität hat. Das ist auch etwas, was in der Zukunft sicherlich noch weiter zu betrachten sein wird, in Ruhe und unaufgeregt die Daten zu analysieren, weil davon, worüber wir immer sprechen, wahrscheinlich auch in Anästhesie, da habe ich zu wenig Einblick, sind letztlich eigentlich immer nur Kurzzeitresultate. Und wenn wir uns als unser Selbstverständnis als Arzt in Erinnerung rufen, dann ist es doch eigentlich so, dass wir versuchen, einen Menschen zu behandeln, dass er nachher wieder eine Lebensqualität hat und ein einigermaßen normales Leben führen kann. Das Leben spielt sich aber jenseits der 30 Tage ab. Und daher sind 30-Tages-Resultate zwar nett, aber reflektieren nicht das, was den Patienten interessiert. Welches Verfahren für wen? Ich habe es schon gerade erwähnt. Ich glaube, wir müssen uns zurückbesinnen auf die Tatsache, dass wir den Patienten immer als Gesamtheit betrachten müssen. Da gehören alle Aspekte dazu, nicht nur die medizinischen. Es geht auch darum, wie ist das soziale Umfeld, wie ist der Patient rehabilitierbar. Wir bewegen uns in der Herzchirurgie klassischerweise am Randbereich, nicht so sehr wegen der technischen Möglichkeiten, sondern der Sinnhaftigkeit. Natürlich kann ich bei jedem 100-Jährigen die Aortenklappe ersetzen und wir wissen, dass es auch funktioniert. Aber hat der Patient was davon? Erwartet er das? Was hat er für eine Erwartungshaltung? Nicht jeder Befund, den wir erheben, und das ist etwas, was bei uns noch immer im Kopf drinnen ist, wir erheben einen Befund und sagen, den müssen wir behandeln, weil das ist das Schuldhafte daran. Ein Patient, der glücklich zu Hause lebt und limitiert ist, weil er eine schwere BRVK hat, wird auch nicht besonders davon profitieren, wenn er einer großen Herzoperation unterzogen werden wird. Also was ist notwendig, um ihn komplett zu sanieren? Und in einem nächsten Schritt muss man sich überlegen, was zumutbar und was sinnvoll ist. Es ist auch nicht immer sinnvoll, nur Teile zu sanieren. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum die Langzeitergebnisse bei den sogenannten TAVI-Patienten in diesem deutschen Register vielleicht schlechter sind, weil hier Patienten inkludiert sind, die zum Beispiel auch eine Mitralinsuffizienz dabei haben, die man wahrscheinlich herkömmlich operieren hätte können und auch operieren hätte sollen und dann aber nur ein Detailproblem saniert haben, aber mit dem anderen überbleiben, an dem sie möglicherweise im Langzeitverlauf sterben. Also das gilt in beide Richtungen, ein Mittelmaß zu finden. Und wenn wir das alles geklärt haben, und das ist sozusagen mein Aufruf, das sage ich auch bei jeder kardiologischen Konferenz immer, erst dann überlege ich mir, was das geeignete Verfahren ist. Momentan, zumindest in meinem Umfeld, ist meistens die Wahl des Verfahrens ganz am Anfang und dann schaut man sich an, nutzt es was, hat er sonst noch irgendwelche Komorbiditäten, müssen wir nicht noch was anderes machen und dann wird der Patient wieder zurückgeswitcht zu einer anderen Prozedur. Also zusammenfassend, der Wert der Behandlung ist einerseits ein Verhältnis zwischen der Effektivität, was ich erzielen kann, rein medizinisch, zur Invasivität, klarerweise. In diesem Kontext wird die bei gleicher Effektivität die minimale Invasivität immer einen größeren Mehrwert haben. Allerdings ist es auch abhängig natürlich von den Reinterventionen und den Komplikationen und wird zweifellos potenziert, wenn es sinnhaft ist. Danke.